Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hans Christian Andersen und August Strindberg. Das sind zwei ganz große in der skandinavischen Literatur. Vor über 100 Jahren schufen sie Klassiker der Weltliteratur, die noch heute Faszination bei Groß und Klein wecken. Wir wollen uns heute mit den Ausnahmekünstlern aus Skandinavien beschäftigen und dabei unsere Aufmerksamkeit ganz dem Privaten der beiden widmen. Denn es ist spannend, wie beide Schriftsteller selbst ihren Weg zum Erfolg schildern. Unter dem Titel Skandinavische Autobiografien entstand die Sendung im Rahmen eines Seminars von Stefanie Kropper am Deutschen Seminar der Uni Tübingen. Für Sie am Mikrofon ist Hannes Hofer. Bevor wir unsere Reise ins märchenhafte Skandinavien antreten, wollen wir uns auch musikalisch dem Norden nähern. Den Anfang machen Kent mit ihrem Lied Rytteret. Die schwedische Rockband hatte erst im Dezember des letzten Jahres ihre Auflösung bekannt gegeben.
Man drömmer
Das war Kent mit Rita Ed. Dänemarks Märchendichter Hans Christian Andersen ist noch heute für viele ein Begriff. Doch wie kam sein erfolgreiches Leben eigentlich zustande? Was erlebte Andersen in seiner Kindheit und als junger Erwachsener? Was machte ihn so besonders? Oder, um es wie Andersens Worte klingen zu lassen, wie wurde aus dem hässlichen Entlein am Ende ein schöner Schwan? Antworten darauf hat Jana Dix in seiner Autobiografie Märchen meines Lebens gesucht.
Es lebte einmal im schönen Dänemark ein Glückskind namens Hans Christian Andersen. Er war ein merkwürdig verträumter Junge und in seine Wiege legte ihm Gott schriftstellerisches Talent. Das lässt uns Andersen zumindest in seiner Autobiografie glauben. Denn sein Dasein als Schriftsteller sieht er von Gott bestimmt. Es ist laut ihm sein Schicksal, durch Gottes Eingebung Literatur zu erschaffen.
»Ich will berühmt werden«, erwiderte ich und erzählte meiner Mutter, was ich von merkwürdigen Männern gelesen. Man hat erst gewaltig viel Widerwärtiges durchzumachen und dann wird man berühmt.
Die Eltern bereiteten schon früh den Grundstein für seine Karriere vor. Sie waren zwar arme Leute, erzogen ihn aber fromm und bereicherten Andersen damit, dass sie regelmäßig ins Theater gingen. Dort erkannte der Junge schnell, dass etwas Poetisches in ihm schlummerte.
Alles, was ich über meine Singstimme und über meinen Vortrag von Versen gehört hatte, kam nun bei mir zur Klarheit. Es war das Theater, für das ich geboren war. Hier war es, wo ich ein berühmter Mann werden würde. Und deshalb war Kopenhagen das Ziel meines Strebens.
Die Reise nach Kopenhagen war tatsächlich die richtige Entscheidung, wie sich später herausstellt. Zwar wird der damals erst 14-jährige Andersen seinen Erfolg nicht im Theater erleben, doch er setzt dort einen weiteren wichtigen Grundstein für seine Karriere, die Begegnung mit Jonas Collen. Der damalige Direktor des Kopenhagener Königlichen Theaters nahm eine Vaterrolle für den jungen Andersen ein und bot ihm Haus, Geld sowie Bildung. Außerdem unterstützte Collen seine literarischen Vorhaben, indem er Andersens Arbeiten unter anderem in seinen Theaterkreisen weiterempfahl.
Mein ganzes Leben, die hellen und die finsteren Tage, führten zu dem Besten. Es ist gleich einer Seereise nach einem bestimmten Ziel. Ich stehe am Steuer. Ich habe meinen Weg gewählt. Aber Gott beherrscht Sturm und Meer. Er kann es anders lenken. Und geschieht es, dann ist dieses das Beste für mich.
Andersen genoss eine liebevolle Erziehung der Eltern. Das hatte zur Folge, dass es ihm schwer fiel, mit Kritik umzugehen. Diese kam allerdings massenhaft vom dänischen Publikum. Deswegen zweifelte er oft an den eigenen Fähigkeiten. Zuflucht fand er in dieser Krise im Ausland, insbesondere Deutschland, welches er sein zweites Vaterland nannte. Dort war er schon früh erfolgreich mit seinen Werken, was daraufhin bald auch nach Dänemark überschwappte.
Ein Glücksstern leuchtet über mir. Tausende verdienten ihn wohl besser als ich. Ich begreife oft selbst nicht, weshalb gerade mir so viel Freude vor unzähligen zuteil wurde. Er leuchte. Geht er aber unter, vielleicht indem ich diese Zeilen schließe, so hat er geleuchtet. Ich habe mein reiches Teil empfangen. Er gehe unter. Auch hieraus entspringt das Beste. Gott und Menschen, meinen Dank, meine Liebe.
Mit diesen Worten beendet Andersen seine Autobiografie. Entstanden ist diese während einer seiner längsten Reisen durch Europa. Auch sein Leben scheint wie eine Reise gewesen zu sein. Er kam nie wirklich irgendwo an, um sich niederzulassen. Seine Reise zum Erfolg spitzt sich auf den letzten Seiten schließlich mit einem Bild zu. Er steht hoch oben auf einem Berggipfel und blickt ins Tal hinab. Dort, vom Höhepunkt seiner Karriere, sieht er die geschriebenen Worte seines vergangenen Lebens aufgerollt vor sich liegen. Insgesamt beleuchtet er vor allem die hellen Stunden seines Erfolgs. Demütig lobt er jede gute und schlechte Wendung seines Lebens als einen Wink Gottes.
Andersens Lebenswerk hinterlässt einen optimistischen Blick auf seine Karriere. Der Dichter sieht das Leben und seinen Erfolg stets von der Sonnenseite. Wer also gerade in einer Krise steckt und wem deswegen ein Eisklumpen ums Herz gewachsen ist, der kann diesen nun endlich schmelzen lassen. Denn Andersen ermutigt seine Leser, auch ihre Träume zu verwirklichen. Worauf warten wir also noch? Ein Beitrag von Jana Dix über die Autobiografie von Hans Christian Andersen. Passend dazu hören wir nun Danny Kaye mit seiner musikalischen Version des Andersen-Märchens »The Ugly Duckling«.
»The There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown. And the other birds in so many words said, get out of town. Get out, get out, get out of town. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown. That poor little ugly duckling went wandering far and near. But at every place they said to his face, now, get out of here. Get out, get out, get out of here. And he went with a quack and a waddle and a quack and a very unhappy tear. All through the winter time he hid himself away, ashamed to show his face, afraid of what others might say. All through the winter in his lonely clump of weed, till a flock of swans spied him there and very soon agreed, you're a very fine swan indeed. A swan? Me a swan? Go on. And he said, yes, you're a swan. Take a look at yourself in the lake and you'll see. And he looked and he saw and he said, I am a swan. Whee! I'm not such an ugly duckling. No feathers, all stubby and brown. For in fact, these birds in so many words said, the best in town. The best. The best in town. Not a quack, not a waddle or a quack, but a glide and a whistle and a snowy white back. And a head so noble and a heart. Say, who's an ugly duck? Not I.
Danny Kaye mit The Ugly Duckling. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: skandinavische Autobiografien. Er ist der Märchenonkel aus dem Norden, H.C. Andersen, wie ihn seine Landsleute in Dänemark nennen. Die Popularität über Landesgrenzen hinweg verdankt er nicht zuletzt seinen Märchen. Viele kennen wohl gerade deshalb seinen Namen noch aus Kindheitstagen. Das Märchen meines Lebens heißt auch seine Autobiografie. Da stellt sich die Frage, was ist das nun, ein weiteres Märchen oder wirklich eine Biografie? In die Welt der Märchen wagt sich für uns nun Maximilian Hirt.
Hans Christian Andersen schrieb Märchen. Und so konnte er nicht anders, als seine Autobiografie im Stile eines Märchens zu schreiben. Wie man es eben von einem Autor, der vor allem für seine Geschichten dieser Art bekannt ist, erwartet. Zumindest könnte man das meinen. Wirft man einen Blick in seine Autobiografie, wird das schon gleich zu Beginn deutlich. Es fällt einem auf, da gerade der Einstieg eines Märchens vertraut ist und einem gewissen Muster folgt, das jeder kennt. Zudem treibt es Andersen auf die Spitze mit einer direkten Erwähnung.
Mein Leben ist ein hübsches Märchen, so reich und so glücklich. Im Jahre 1805 lebte hier in einem kleinen, ärmlichen Zimmer ein junges Ehepaar, welches sich unendlich liebte.
Neben dem auffallenden Anfang der Autobiografie lenkt auch der Titel »Das Märchen meines Lebens« geradezu auf eine Deutung als ein richtiges Märchen hin. Da fragt man sich doch, ob hier nur mit einer solchen Erwartung gespielt wird oder wir wirklich das Märchen von einem Mann namens Hans Christian Andersen lesen. Schließlich geht es um einen Jungen, der zunächst in ärmlichen Verhältnissen lebt, sich dann mit 14 Jahren aufmacht, nach Kopenhagen zu gehen, um dort ein großer Mann zu werden. Und es gelingt ihm. Zwar zunächst nicht im eigenen Land, aber mit der Zeit kann er mit über 120 Märchen und diversen anderen Texten von einem wahrlichen Erfolg sprechen. Ein Märchen oder doch nur ein Leben mit märchenhaften Zügen, zumindest vermitteln dies auch die vielen Reisen, die Andersen machte. Er besuchte unter anderem Italien, England, Deutschland und die Türkei. Er ließ sich inspirieren und nahm alles auf, was er sah. Eindrücke aller Art, kombiniert mit Erinnerungen seiner Kindheit, geben deshalb seinen Geschichten wie das hässliche Entlein oder die Schneekönigin die persönliche Note. Und genau deshalb scheint es wichtig, die Autobiografie so zu verfassen wie all seine anderen Werke. Denn schließlich ist hier bei einer Autobiografie die persönliche Note Programm.
Mein Lebensmärchen bis zu dieser Stunde liegt vor mir aufgerollt. So reich und schön. Ich könnte es so nicht dichten. Ich fühle, dass ich ein Glückskind bin. Fast alle kommen mir offen und liebreich entgegen. Nur selten ist mein Zutrauen zu den Menschen getäuscht worden.
Wir lesen die Autobiografie von Hans Christian Andersen, weil wir ihn besser kennenlernen wollen. Braucht es dazu wieder ein Märchen oder reichen nicht die anderen? Es kommt darauf an. Der blumige Stil und die vielen Ausschweifungen bieten Raum für leise Untertöne und erschaffen Bilder. Sie zeigen einem schnell, wer hier schreibt. Das ist schließlich, was man bei einer Autobiografie auch erfahren möchte. Wissen, wer diese Person ist, die all das geschrieben hat. Denn das ist ja ein wichtiger Punkt bei einer Autobiografie, der persönliche Schreibstil. Wenn es einem nur um die Fakten geht, dann fährt man mit einer normalen Biografie, die von einer anderen Person verfasst wurde, besser. Und im Falle Andersen bietet dieses Spiel zwischen einem fiktiven Märchenstil und einer Beschreibung von realen Begebenheiten auch einen leichteren Zugang zu seiner Lebensgeschichte und damit zu seiner Person.
Gerade bei meiner Abreise tauchte das Bild meiner Lieben in meinem Herzen auf. Unter dem Einzelnen, die ich schon genannt, standen zwei da, welche auf mein Leben und meine Dichtung bedeutend eingewirkt haben.
Am Ende vermag das jeder selbst zu entscheiden. Hat sein Leben wirklich märchenhafte Züge oder erlaubt sich Andersen nur einen kleinen Scherz? Indem er solch einen Titel wie Das Märchen meines Lebens gewählt hat und mehrmals den Begriff Märchen in Verbindung mit seinem Leben stellt, man merkt schnell, dass man eher auf Fragen als auf Antworten stößt. Doch Andersen selbst schreibt dazu am Ende seiner Biografie:
Dass ich es erzählte, geschah nicht bloß darum, weil ich eine solche Lebensskizze zu der Gesamtausgabe meiner Schriften zu liefern aufgefordert wurde, sondern weil, wie früher gesagt worden ist, meine Lebensgeschichte der beste Kommentar zu all meinen Arbeiten sein wird.
Maximilian Hirt über den Mythos Märchen in Hans Christian Andersens Autobiografie. Hans Christian Andersen, der bekannt ist für seine Märchen, schrieb ein weiteres, um sein Leben zu erzählen. Ein ironischer Scherz oder doch der märchenhafte Werdegang eines Mannes aus Dänemark? Die Entscheidung bleibt der Leserin und dem Leser selbst überlassen. Eines ist gewiss: Andersens Autobiografie fügt sich perfekt in sein Gesamtwerk ein. Als nächsten Song spielen wir Harry Nilsson mit How Can I Be Sure of You? Nilssons Großeltern waren einst von Schweden nach Amerika ausgewandert.
The other day a friend of mine said, he said the sun's not really yellow, he said the sun is really red. I said, my friend, what do you mean? You read that in some magazine. Next thing you'll say, the earth's not green. How can I be sure of you anymore in a world that's always changing, rearranging, always changing, I said, my friend, how do you do? And what you're saying isn't true. Next thing you'll say, the earth is blue. He said, my friend, you're in a dream. And things are never what they seem. No, things
are never what they seem. How can I be sure of you anymore in a world that's always changing?
Harry Nilsson mit How Can I Be Sure of You. Zu unserem nächsten Beitrag. Er war umtriebig und galt als Frauenhasser. Gleichzeitig aber liebte er viele Frauen. In seiner Autobiografie, die er als die Entwicklungsgeschichte seiner Seele beschrieb, definierte er sich als der Sohn einer Magd. Die Rede ist von August Strindberg. Mit dem Leben des berühmten schwedischen Schriftstellers hat sich Julia Hahn näher beschäftigt. Die Autobiografie Der Sohn einer Magd diente ihr dabei als Grundlage für ihren Beitrag.
Der schwedische Schriftsteller August Strindberg wurde 1849 als Johann August Strindberg in Stockholm geboren. Er war der Sohn einer Dienstmagd und eines Dampfschiffkommissionärs. Interessant ist dabei, dass er zwar das dritte von 7 Kindern war, aber zugleich das erste eheliche, was für diese Zeit ungewöhnlich ist. Als er gerade einmal 13 Jahre alt war, starb seine strenggläubige Mutter an Tuberkulose. Kaum ein Jahr später heiratete der Vater erneut, und zwar die wesentlich jüngere bisherige Haushälterin. Dies war auch einer der Gründe, warum Strindberg später mit seinem Vater brach. Strindberg selbst betonte gerne seine proletarische Herkunft und bezeichnete sich daher als Sohn einer Magd. Zudem hatte die pietistische Frömmigkeit seiner Mutter großen Einfluss auf ihn. August Strindberg war 3-mal verheiratet und ebenso oft geschieden. Trotz seiner sehr konservativen Ansichten in Bezug auf Frauen heiratete er stets starke, selbstständige und berufstätige Frauen. Er war offiziell Vater von 5 Töchtern und einem Sohn. August Strindberg versuchte sich in vielen Berufen. Bereits zu Schulzeiten arbeitete er als Hauslehrer und überlegte, Pastor zu werden. In Uppsala studierte er dann die verschiedensten Fächer, darunter auch Medizin. Zeitweise wollte er Schauspieler werden, dann versuchte er sich als Journalist und schließlich arbeitete er als Sekretär in der Königlichen Bibliothek und führte sinologische und kulturhistorische Studien durch. Später befasste er sich neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit zudem mit Naturforschung und Alchemie, Malerei und Fotografie. Zu guter Letzt betrieb er auch noch ein Theater. Mit seinem ersten Werk Meister Olof hatte er 1872 zunächst keinen Erfolg. Den großen Durchbruch brachte erst 1879 der Roman Das rote Zimmer. Wahlweise bescherten ihm seine Werke Erfolg oder Anfeindung. Es scheint, dass Strindberg gerne provozierte. Für seine Novellensammlung Heiraten wurde er sogar wegen Gotteslästerung verklagt. 1886 schrieb er mit nur 37 Jahren seine Autobiografie Der Sohn einer Magd. Um es mit Strindbergs eigenen Worten zu sagen:
Schreibe nun die Sage meines Lebens in einer kuriosen Romanform. Was ist es? Ist es ein Roman? Nein. Biografie? Nein. Memoiren? Nein. Es ist ein Buch, das sich für das ausgibt, was es ist. Die Entwicklungsgeschichte einer Seele. Ich habe bloß den Leichnam der Person genommen, die ich am besten kannte, und die Anatomie, Physiologie, Psychologie und Geschichte des Kadavers studiert. Ein Verfasser ist nur ein Referent von dem, was er erlebt hat.
Sein Leben war ein ständiges Auf und Ab. Mal war er der Liebling der Bevölkerung, mal floh er vor dessen Meinung. So lebte er auch in den verschiedensten Ländern. Neben Schweden verbrachte er Teile seines Lebens in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Er wurde geplagt von Schaffenskrisen, Krankheiten und Wahnvorstellungen. Zudem hatte er sein gesamtes Leben lang immer wieder finanzielle Probleme. August Strindberg starb am 14. Mai 1912 an Magenkrebs. Seine Beisetzung auf dem Stockholmer Nordfriedhof wurde von 60.000 Menschen begleitet. Zum Abschluss ein kurzer Faktencheck. Wie wirklichkeitsgetreu ist Strindbergs Autobiografie? Seine Kindheit war nicht so ärmlich, wie er sie erscheinen ließ. Aber insgesamt sind die Fakten recht wirklichkeitsgetreu. Jedoch ist sie sehr von seinen subjektiven Empfindungen geprägt. Über weite Teile ist es fast eine Abhandlung über die Literatur und den Zeitgeist, die Strindberg prägten und ihn immer wieder zu neuen Lebensauffassungen führten. Man kann sie durchaus als glaubwürdiges psychologisches Dokument bezeichnen.
Das Leben des bekannten Autors August Strindberg war wechselhaft und geprägt von Höhen und Tiefen. Er lebte in vielen Ländern und setzte sich mit den verschiedensten Sachen und Fachgebieten auseinander. Seine Autobiografie schildert wirklichkeitsnah, wie er seine eigene Entwicklung wahrnahm. Das war ein Beitrag von Julia Hahn. Billy Joel hatte einst mit Piano Man seinen größten Erfolg. Der Song beschreibt die Gäste einer Bar aus der Sicht des Pianospielers Bill, der während des Spielens die Menschen beobachtet. Die schwedische Sängerin und Schauspielerin Helen Sjöholm nahm 2011 eine Coverversion des Songs auf. Nun kommt Piano Man auf Schwedisch, Helen Sjöholm mit Barpianisten.
En efter en glider in. En blind gammal man sitter bredvid mig med två delar tonic och gin. Han säger hej, kan du spela en sång för mig? Jag har glömt vad den heter just nu, men den är sorgsen och fin. Och jag sjöng melodin när jag var en ung katt som du. Tände Johnny en vän till mig och han bjuder på allt jag vill ha. Han är kung i mitt hov, men han drömmer ändå om att livet ska börja en dag. Han säger, stanna jag här, kommer tungan min var bitter som färdet. Han skriver på sin roman, den blir längre och längre var dag. Och han klagar för Per som är sjuk pensionär sen hans andra njure la av. Och stammisen Siv räddar sitt liv för en packad affärsman ikväll.
är bra med folk för en lördagkväll. Krögaren ler och säger hej, för han vet vem det är de har kommit för att se. Och en dag ska han skryta om mig. Och pianon det låter som en karneval, och micken den stinker av sprit. Och snart välter vår bar, men jag ger allt jag har för alla som har kommit hit. La 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 la. Spela en sång som vi hört förut, sjung en refräng som vi kan.
Das war Helen Sjöholm mit Barpianisten.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: skandinavische Autobiografien. Das Familienleben vor 100 Jahren war anders, als wir es heute kennen. Wer es sich leisten konnte, hatte ein Kindermädchen im Haushalt. Hinzu kamen oft Magd und Knecht. Wie sah da das Verhältnis zwischen Kind und Eltern aus? Genau das schildert der schwedische Autor August Strindberg in seiner Autobiografie Der Sohn einer Magd. Bevor uns Sam Sudai in seinem Beitrag das frühe Familienleben von August Strindberg näher bringt, erzählt der schwedische Autor selbst von seinem Verhältnis zum Vater.
Der Vater ließ sich nur bei den Mahlzeiten sehen. Traurig, müde, streng, ernst war er, aber nicht hart. Er sah strenger aus, als er war, weil er bei der Heimkehr immer ohne weiteres eine Menge Sachen entscheiden sollte, die er nicht beurteilen konnte. Auch wurde sein Name immer benutzt, die Kinder ins Schrecken zu versetzen. Wenn Papa das erfährt, bedeutet es Schläge. Man fürchtete den Vater. Wenn der Ruf »Papa kommt« zu hören war, liefen alle Kinder davon und versteckten sich oder eilten in die Kinderstube, um sich zu kämmen und zu waschen. Bei Tisch herrschte Todesschweigen und der Vater sprach nur wenig.
Strindbergs Beziehung zu seinem Vater konnte bis zu seiner Jugend nie ganz aufblühen. Durch die beängstigende Rolle des Vaters wird Strindbergs schüchternes Verhalten vom Leser nachvollziehbar. Der Vater hatte um seinen Arbeitsplatz zu kämpfen und damit auch gegen einen sozialen Abstieg. Dadurch wird auch eine innere Wut des Vaters verständlich. Trotzdem wird das Verhalten des Vaters dadurch nicht gerechtfertigt. Also kann festgehalten werden, dass die Liebe zu August genau wegen dieser Wut auf der Strecke blieb. Die Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter war eine andere.
Für die Kinder war sie aber immer die Vorsehung. Sie schnitt die Nietnägel, verband verletzte Finger, tröstete und beruhigte immer, wenn der Vater gestraft hatte, trotzdem sie der öffentliche Ankläger war. Das Kind fand sie kleinlich, wenn sie den Papa petzte. Achtung, wenigstens erwarb sie sich dadurch nicht. Sie konnte ungerecht, heftig sein, zu Unzeit strafen, auf die bloße Anzeige eines Dienstboten. Aber das Kind bekam auch Essen aus ihrer Hand, wurde von ihr getröstet. Darum war sie beliebt, während der Vater immer ein Fremder blieb. Eher ein Feind als ein Freund.
Dem Autor stand die Mutter deutlich näher als dem Vater. Trotzdem fällt auf, dass Strindberg im Vergleich zu heutigen Verhältnissen eine distanziertere Beziehung zu seinen Eltern hatte. Dadurch erklärt sich auch, weshalb der junge August immer eigenständiger wird. Seine positive Entwicklung machte sich vor allem in der Schule bemerkbar. Strindberg erhielt im Laufe der Zeit bessere Noten. Mit dem Erfolg in der Schule und dem reifenden Charakter fiel August auch zu Hause positiv auf.
Als aber einmal der Achtjährige mit seiner lateinischen Übersetzung kam und um Hilfe bat, musste der Vater eingestehen, dass er nicht Latein könne. Das Kind fühlte die Überlegenheit und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Vater sie auch anerkannte. Der ältere Bruder, der gleichzeitig mit Johann in der Clara-Schule angefangen hatte, wurde schleunigst herausgenommen, weil Johann eines Tages dem Älteren die Aufgaben zeigte. Es war unverständig vom Lehrer, es so weit kommen zu lassen und klug vom Vater, das Missverhältnis zu berichtigen. Die Mutter war stolz auf das Wissen des Sohnes.
Durch eine einfache Frage erhält der noch junge Strindberg eine überlegene Stellung, auch wenn diese nur von kurzer Dauer gewesen ist. Dies war trotzdem ein wichtiges Erlebnis im Leben des Autors. Durch den geistigen Sieg über den Vater reifte Strindbergs Charakter. Zusätzlich erlangte er damit seine Anerkennung zu Hause.
August Strindberg durchlebte eine anstrengende Kindheit im frühen 19. Jahrhundert. Mit einem zerrissenen Verhältnis zu seinen Eltern, allem voran die Abneigung zu seinem Vater, musste er lernen, alleine erwachsen zu werden. Das schildert er sehr detailliert in seiner Autobiografie. Sie hörten einen Beitrag von Sam Sudai. Mit unserem nächsten Song bleiben wir in Schweden. Die junge Sängerin Veronica Maggio aus Uppsala singt gemeinsam mit Håkan Hellström das Lied Hela Huset. Es handelt von einem Haus, das am Morgen nach einer Party langsam erwacht.
Min bleka kind är svart av smink. Håll hela huset sova tungt. Finns inget jag behöver som är någon annanstans. Jag skulle kunna dö nu med kinden mot din hals. För resen mig ur på en säng. Lämna dig sovande min vän. Jag smyger över golvet, ser solen stiga. I samma stund så vet jag att allting har ett slut. Allt är för bra nu. Går runt i t-shirt och i tröd. Sitter på piano mellan flaskoglas och fimpar. Blundar tills jag skymper lyckan och jag vet. Allt är för bra. Går ut igenom dörren och där är sommaren. I gräset sover någon än. Ser ganska obekvämt ut men jag knäpper några bilder och skrattar för mig själv. I samma stund så vet jag att allting har ett slut. Allt är för bra nu. Går runt i t-shirt och glas och fimpar. Blunda tills jag skymtar lyckan. Och jag vet allt är för bra.
Veronica Maggio und Håkan Hellström mit Hela Huset. Nicht gerade skandinavisch, dafür aber mit treffender Atmosphäre zu Strindbergs Seelenleben ist unser nächster Song. Hypnotisierende Musik von Elliot Smith mit Roman Candle.
he played himself. Didn't need me to give him hell. He could be cool and cruel to you and me. Knew we'd put up with anything. I wanna hurt him, I wanna give him pain. I'm a Roman candle, my head is full of flames. I'm a lucid man, a lucid. Fall asleep. I wanna hurt him. I wanna give him pain. I'm a Roman candle. My head is full of flames. I wanna hurt him. I wanna hurt him. I wanna hurt him.
Roman Candle von Elliot Smith. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: skandinavische Autobiografien. Geheimnisvolle Künstlerfiguren wirkten schon immer schleierhaft auf ihr Publikum. Sie handeln oft unergründlich und stehen deshalb besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Für Leon Maher ist auch Johann August Strindberg eine solche mehrdeutige Person. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bewegungen gibt er uns am Beispiel der Autobiografie einen Einblick in das Seelenleben des August Strindberg.
Schweden im 19. Jahrhundert, das Schweden Strindbergs, ist stark von dem Einfluss der Französischen Revolution geprägt. Erstmals erkämpft sich das Bürgertum wichtige Rechte wie die Gewerbefreiheit und den freien Handel. Die Gesellschaft bewegt sich so in die Richtung der von der Mehrheit herbeigesehnten Demokratie. Die gesellschaftliche Situation wirkt progressiver als vor der Revolution. Und dennoch ist die Realität trotz alledem gerade für die unteren Klassen sehr hart. Der Wettbewerb zwischen den Klassen, das ständige Thema von Auf- und Abstieg, ist sehr prägend für Strindberg. Sein Vater, ein Dampfschiffkommissionär mit adeligen Vorfahren, steigt durch die Heirat mit Strindbergs Mutter, einer Magd, gesellschaftlich ab. Strindberg schämt sich für seine gescheckte Herkunft und entdeckt so schon früh seine Gespaltenheit, welche zeitlebens sehr prägend für ihn sein wird. Schon zu Schulzeiten wird es deutlich, dass der junge Johann sehr schwer zu platzieren ist.
Die Clara-Schule war bestimmt für die Kinder besser gestellter Eltern, denn die Gemeinde war reich. Johann aber trug Lederhosen und Schnürschuhe, die nach Tran und Wichse stanken. Deshalb wollten alle, die eine Samtblose trugen, nicht gern neben ihm sitzen. Er konnte auch beobachten, dass die ärmlich Gekleideten mehr Prügel bezogen als die gut Gekleideten. Ja, dass die fein aussehenden Jungen gänzlich verschont blieben.
Johann wird durch seinen Platz zwischen den Stühlen zum Gesellschaftshasser und zieht sich zurück in eine widersprüchliche Innenwelt. Er verklärt die anderen und stilisiert sich zum ungerecht behandelten Opfer. Er erkennt, dass man sich zu dieser Zeit allein durch die Aneignung von wissenschaftlichen und künstlerischen Fähigkeiten auf dieselbe Stufe der wirtschaftlich besser Situierten stellen kann. Deshalb übt er in dieser Hinsicht viel Fleiß. Zu der irdischen Komponente von Strindbergs Leiden kommt durch den Einfluss seiner jung verstorbenen Mutter bereits sehr früh noch eine spirituelle Komponente hinzu. Die Mutter war überzeugte Pietistin. Diese protestantische Glaubensbewegung hebt sich in ihrer Radikalität sogar von den bereits strengen Konventionen der Zeit ab. Die Auswirkungen dieser alles verurteilenden Auslegung des Christentums peinigen die Seele des jungen Mannes. Die radikaleren Werke der Zeit prägten und lenkten ihn. Sie lenkten ihn in die Richtung seines späteren Daseins als teils sehr kontroversen Schriftsteller. Auch wenn er die Angewohnheit besaß, aus allen Strömungen immer nur das herauszupicken, was ihm dienlich sein konnte.
Johann kannte Schillers Die Räuber nicht und hatte sie noch nie in einer Aufführung gesehen. Er las zuerst zerstreut, aber beim Lesen begann er aufzuleben. Das waren neue Töne, seine dunklen Träume hatten sich in Worte verwandelt. Da stand schwarz auf weiß seine revoltierende Kritik. Es gab also einen anderen Menschen, und zwar einen großen, berühmten Dichter, den die ganze Schul- und Universitätsbildung ebenso angeekelt hatte, der lieber ein Robinson oder Straßenräuber sein wollte, als sich in jene Armee aufnehmen zu lassen, die da Gesellschaft heißt.
Die vielen Enttäuschungen in seinem Leben treiben den revoltierenden Strindberg immer mehr zu seiner letztendlichen Stellung als Provokateur und großen Kritiker der Gesellschaft. Nicht selten scheint er dabei, seine Forderungen für eine bessere Gesellschaft mit seinem Wehmut über eine unerfüllte Kindheit zu verwechseln. Oft entsteht der Eindruck, dass Strindberg eigentlich gar nicht möchte, dass die Gesellschaft sich verändern sollte und dass er sie lediglich mit seinem sprachlichen Geschick zutiefst erschüttern möchte. Es ist nicht verwunderlich, dass er im mittleren Alter eine tiefe psychische Krise durchlebt und in seinem suizidalen Wahn in einem sehr verbitterten Ton über sein Leben schreibt. Die Tatsache, dass er seine Memoiren in der dritten Person über sich selber schreibt, untermalt sein problematisches Selbstbild und den Versuch, sich selbst irgendwo im Auge seiner verwirrten, stürmischen Erinnerungen zu orten. Dies gelingt eher dem Leser seiner Biografien als dem Autoren, wie es scheint. Es war das Schwarz und Weiß seiner Kindheit, die Umstände der Zeit und die vom Pietismus geprägte Hassbeziehung zum Selbst. Der Versuch, von alledem auszubrechen, erweckte die treibenden Kräfte hinter Strindbergs künstlerischem Bollwerk und machten ihn unsterblich. Seine Dramen, Romane und Erzählungen haben sich über die Zeit bewährt. Seine Persönlichkeit ist bis zum heutigen Tage Thema zahlreicher Diskussionen. Er hätte es nicht anders gewollt.
August Strindbergs literarisches und künstlerisches Schaffen ist tief geprägt von seiner psychotischen Veranlagung. Mit großem Eifer suchte er nach seinem Platz in der Gesellschaft. Den hat er aus heutiger Sicht mit Erfolg gefunden. Das war Leon Maher mit seinem Beitrag zu August Strindberg. Während Andersen und Strindberg die Länder Dänemark und Schweden verkörpern, fehlt uns heute nur noch Norwegen in der Sendung, um ganz Skandinavien bereist zu haben. Deshalb spielen wir jetzt für Sie einen jungen norwegischen Künstler. Hier kommt Sondre Justad mit Nu har du meg.
Du hadde alt å gi, men jeg var alltid alt for feil. Det kan være vanskelig å tro på når man ikke vet. Du ga meg ganske fin blomstene som blomstret sent. Du var så full av tur på hvem vi var og hvor vi skulle. Og da det ble min tur og jeg med tuene sted å snu, så sluttet du å gi og jeg ble interessert. Men nå får jeg ikke lenger din oppmerksomhet. Nå har du meg. Hei da, meg.
må vente på deg. Bare tru, jeg kjenner tydelig nu. Ingen tvil, bare tru. Ingen tvil, ingen tvil, ingen tvil.
Sondre Juster mit Nu har du meg. Hans Christian Andersen und August Strindberg. Beide schaffen es, ihre Autobiografie genauso faszinierend wirken zu lassen wie ihr gesamtes Werk. Wie viel davon am Ende der Wahrheit entspricht, scheint nicht mehr wichtig zu sein. Was bleibt, ist das Bild von zwei außergewöhnlichen Schriftstellern. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. An den Reglern saß Alexander Moskowitsch, er führte auch die Regie. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Die Beiträge lieferten Jana Dix, Julia Hahn, Maximilian Hirt, Leon Maher und Sam Sulay. Am Mikrofon für Sie Hannes Hofer. Wer mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchte, der schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Auf www.mikro-europa.de. Bis bald und machen Sie es gut!